Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung.
Mein Name ist Hauke Gerloff,
stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung. Und ich bin Dennis Nößler,
ebenfalls stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung. Ja, heute reden wir nochmals über die Labormedizin. Und zwar geht es heute um den schnöden Mammon.
Der schnöde Mammon, Teil 2 des Gesprächs mit Michael Müller. Tipp an der Stelle, wer den ersten Teil verpasst hat, lief letzte Woche Freitag im Ärztetag. Michael Müller, Facharzt Laboratoriumsmedizin. Er ist Vorstandsvorsitzender vom Verband ALM, das sind die akkreditierten Labore in der Medizin. Und er ist Geschäftsführer eines Labor-MVZ in Berlin. Mit ihm sprechen wir jetzt eben über den Mammon, die GOE und über die Lessons learned aus der Corona-Pandemie. Viel Freude damit.
Herr Dr. Müller, nochmal eine Frage nach dem schnöden Mammon. Sie sind ja, Sie machen diese Variantentestung jetzt seit 3 Monaten. Es gibt ja auch in der Testverordnung die Möglichkeit, da zu einem höheren Honorar zu kommen. Im Moment liegt das, wenn ich mich richtig erinnere, bei 82,96 Euro. Rechnet sich das dann eigentlich für Sie, diese Proben dann nochmal durch den Tester zu jagen? Oder ist das am Ende dann ein Nullsummenspiel? Oder ist das sogar ein Minus, was Sie daraus zu erwarten haben als Labor?
Also am Ende kommt es darauf an, dass alle Kosten zusammenfassend gedeckt sind. Und hier primär in der Pandemie kommt es zuallererst darauf an, dass wir eine möglichst gute Einschätzung dieser Pandemie haben. Und das, was wir vorhin so ein bisschen, das ist ja wie so eine kriminologische Geschichte, Varianten zu untersuchen, erzählt haben, das hat auch echt was damit zu tun, sagen wir mal, eine gute Medizin aus dem Labor heraus zu machen und auch abzuliefern. Und dann spielt danach auch eine Rolle, dass das kostendeckend ist. Also wenn wir jetzt 1000 solcher Fälle haben, dann sind vielleicht 70% standardisiert und 30% sind komplexer und von den 30% sind wiederum ganze Teile auch hochkomplex. Das heißt, es wird Fälle geben, die wir über diese Testverordnung, über die Erstattung nicht refinanziert bekommen, weil der Aufwand, Menschen, Auswertungssituation, Zeit und auch die Anzahl der PCRs, die wir durchführen, oberhalb der 82 Euro liegt, da kommt man relativ zügig dazu. Und wenn das eine unkomplizierte Situation ist, wo wir zum Beispiel direkt wissen, was los ist, dann kommen wir mit den 82 Euro auch hin, sodass es im Rahmen der Gesamtbetrachtung zu sehen ist. Wir haben ja zum Beispiel nie als Laboratorien eine Finanzierung der gesamten Digitalisierung bekommen, so wie zum Beispiel SAP und Telekom für die Corona-Warn-App hat es für die Laboratorien nie gegeben, sodass wir die gesamten auch Betriebs- und Aufrechterhaltungskosten dieser digitalen Übermittlung aus dem Gesamthonorar, auch der Testverordnung, zu refinanzieren haben. Und ich sehe das ganz persönlich immer als eine Gesamtaufgabe. Und mir ist wichtig, dass die gesamte Medizin, die wir für diese Pandemie aus dem Labor und mit Labor heraus leisten, aus den verschiedenen Bereichen, wo sie finanziert wird, auch kostendeckend bezahlt wird. Und da habe ich das Gefühl, dass das der Fall ist.
Jetzt haben Sie Demis schon selbst angesprochen und Hauke Gerloff sagte zu Recht, müssen wir unbedingt nochmal ein bisschen vielleicht ins Detail gehen bei dem Thema Demis, weil das ist jetzt ja nichts ohne. Also wir erinnern uns alle nochmal zurück, das ist fast 10 Jahre her, dass entschieden wurde, wir wollen ein Demis, ein deutsches Meldesystem für Infektionskrankheiten. Das war damals eine Lehre aus der EHEC-Pandemie. Erinnern wir uns, hat dann alles ein bisschen gedauert. Die Pandemie hat in der Digitalisierung dann aber auch Demis beflügelt. Und jetzt ist es so, die Labore melden die Testergebnisse via Demis. Wie ist denn so generell der Stand mit Blick auf die Digitalisierung und die Anbindung auch an Demis? Auch Richtung Arztpraxen, das soll ja auch kommen.
Also Demis, richtig, 2012 war das. Also unser Labor war mit beteiligt an den ersten Arbeitsgruppen. Da haben wir uns sehr stark eingebracht, was Datensatz angeht und Datenfluss angeht. Demis ist dann erfolgreich, wenn die daran Angeschlossenen das wollen und damit arbeiten. Heißt Laboratorien, heißt Arztpraxen, heißt auch Gesundheitsämter und die entsprechenden Behörden. Und wir haben ein paar hundert Gesundheitsämter in Deutschland in verschiedenen Strukturen mit verschiedenen schon teildigitalisierten Modellen. Also wir als Labor haben auch schon vor Demis Meldungen grundsätzlich elektronisch erzeugt und haben sie als PDF-Befunde in entsprechenden sicheren Verzeichnissen abgelegt und für die Berliner Gesundheitsämter in diesem Fall zur Verfügung gestellt. Das ist ein Verfahren, das wir seit einigen Jahren schon hier auf den Weg haben. Und dennoch war das zum Beispiel für die Berliner Gesundheitsämter wieder was Neues, in die eigenen Software-Systeme, die im ÖGD zu Hause sind, jetzt die Meldungen über Demis zu integrieren. Das erfordert Anpassungsvorgänge, das erfordert die Abgleichen von Datenbankfeldern auf beiden Seiten der Schnittstelle, also im Laborinformationssystem und in der Software SORMAS bei den Gesundheitsämtern. Und Demis ist ja quasi die Schnittstelle, die diese Übertragung verwaltet, also die Meldedaten elektronisch handelbar macht. Und jetzt haben alle erkannt bei der Pandemie, dass es ein Vorteil ist, das so zu machen, weil dann die Daten strukturiert vorliegen, sie kann man gleich weiter auswerten und dergleichen mehr. Und das hat auch so ein bisschen den Druck und Druck erzeugt. Letztlich war es ja auch eine gesetzliche Vorgabe, das dann komplett umzustellen. Und auch hier in Berlin hat es ein bisschen länger gedauert, bis alle Gesundheitsämter dann auch tatsächlich mitgemacht haben. Und jetzt war gerade gestern der Stichtag, wo wir das Faxen komplett für Covid-19-Meldebefunde abgestellt haben. Also da hat es auch nochmal länger gedauert. Und das lebt und steht damit, dass die beteiligten Institutionen für sich selbst auch einen Vorteil sehen, wenn sie über eine solche Schnittstelle kommunizieren.
Ist das tatsächlich flächendeckend jetzt schon oder ist das jetzt nur für Ihr Labor, dass das jetzt komplett das letzte Fax geschickt worden ist?
Flächendeckend Berlin ist es so, weil die Behörde hat das so jetzt auch Gott sei Dank mal so festgelegt, sodass alle Berliner Laboratorien hier über diese Schnittstelle ihre Meldung abgeben und auch die Gesundheitsämter und Gesundheitsbehörden in Berlin haben die Aufgabe, sich da anzubinden. Und mir ist bekannt, dass flächendeckend in Deutschland das weitestgehend abgeschlossen ist. Es wird sicherlich, das ist ja auch nochmal so ein Thema, außerhalb der ärztlichen Versorgung Teststellen, Testzentren geben, die überhaupt gar keine elektronische Anbindung haben. Das ist eher nicht vorteilhaft. Aber das wird dann sich vielleicht auch nochmal tatsächlich klären und nacharbeiten lassen. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass auch die PVS-Hersteller, also die Praxisverwaltungssoftware-Hersteller, entsprechend erkennen, dass das auch hier wichtig ist, die Arztpraxen zu unterstützen, das Meldewesen elektronisch aufzustellen.
Also die große Vision ist im Prinzip, dass wir PVS und KISS, das sind jetzt mal so die Zuweiserseiten, wobei KISS, da hat man dann ja natürlich auch ein Krankenhauslabor im Zweifel, auf der einen Seite, dazwischen hängt irgendwie Demis, an der anderen Seite ist noch der ÖGD angeflanscht, dann wiederum Sie mit Ihrem Laborinformationssystem und hinten dran natürlich auch die Landesgesundheitsämter und das RKI, auch wieder über SORMAS bzw. SERVSTAT, da gibt es ja noch sehr viel mehr Systeme, dass wir quasi ein vernetztes System haben, die Zuweiser über Ihr PVS den Laborauftrag an Sie senden und es zieht sich immer ein Fall dadurch. Das ist so die Vision.
Ja, richtig. Und man darf sich auch ein Stück weit wundern im Jahr 2021, wie kompliziert das dargestellt wird. Wir haben jetzt ja auch über das sichere Netz der KV und über die medizinischen Informationsobjekte, das ganze Stichwort elektronische Patientenakte ist ja eine ähnliche Situation. Und am Ende geht es bei Schnittstellen ja Anführungszeichen nur darum, dass zwei Softwaresysteme sich verstehen. Das heißt, die Informationen, die von A nach B kommen, standardisieren und strukturieren, damit zum Beispiel der Name Müller immer mit Ü oder UE geschrieben wird, damit man weiß, wie viele Zeichen für eine Straße verwendet werden, damit man weiß, wie ein Covid-19-Befund gekennzeichnet ist, ob er eine bestimmte Kürzel braucht. Da wird gerade der LOINC-Code für verwendet und dergleichen mehr. Und diese Standardisierung, Strukturierungsarbeit, die gilt es zu leisten. Und da gibt es schon meines Erachtens die Möglichkeit und auch von mir aus die Erwartungshaltung, dass die Player, also die Softwarehersteller hier noch besser zusammenarbeiten und dann diese Schnittstellen, das Schnittstellen sind ja letztendlich Vereinbarungen, wie Daten von A nach B übermittelt werden, dass die auch bedient werden können. Technisch gesehen ist das keine besondere Hürde. Die Formate, die Standards sind alle bekannt.
Ja, ich gucke jetzt mal gerade so parallel auf mio.kbv.de. Was haben wir denn da im Moment an aktuellen Mios? Wir haben den Impfpass, wir haben das Zahnarzt-Bonusheft, Mutterpass-U-Heft. In Bearbeitung ist der Impfpass 1.1.0, das ist die nächste Version, und das Bonusheft 1.1.0. Von Laborbefund Mio sehe ich da noch nichts.
Daran wird gearbeitet. Das finden gerade parallel Arbeitsgruppen statt dazu. Und im Impfpass ist Labor drin, im elektronischen, im Notfallpass ist Labor drin. Und dann geht das so sukzessive. Und bei den Laborbefunden, die werden ja heute schon zu über 80% über den LDT-Datensatz elektronisch übermittelt. Da gibt es ja schon lange, lange, lange Zeit die Labordatentransferübertragung mit LDT. Und in der EPA ist es ja quasi dann eine Strukturierung der Daten für bestimmte Datensätze. Und diese Programme, die Sie gerade genannt haben, sind dann Beispiele. Und das Endprodukt ist dann in der elektronischen Patientenakte. Aber wir sind schon lange gewohnt, auch Laborbefunde elektronisch zu übermitteln und bekommen auch in vielen, vielen Stellen auch schon Aufträge elektronisch aus PVS-Systemen.
Ja, Sie waren da ja vor 30 Jahren, 35 Jahren die Schrittmacher, genau, mit der ersten Version vom LDT, genau, nicht? Also
Und als ALM haben wir auch tatsächlich 2015 schon eine E-Health-Agenda auf den Weg gebracht und hatten uns auch damals sehr gefreut, dass 2016 ja das Thema der Standardisierung der Schnittstellen mit dem Sozialgesetzbuch 5 aufgenommen wird. Und auch jetzt finde ich das richtig, wie sich das entwickelt. Und das ist alles, also technisch gesehen, jetzt keine Superhürde. Sieht man ja an dem, was jetzt gerade in der Pandemie alles möglich war.
Schnittstellen, haben Sie gerade gesagt, das ist das Wichtige. Ich nehme mal den anderen Begriff, Interoperabilität, darum geht es ja am Ende auch. Haben Sie den Eindruck, Herr Müller, jetzt ein Jahr nach der Pandemie und wozu wir auch gezwungen wurden, wir wurden ja zum Handeln gezwungen durch diese Pandemie, eben auch in der Digitalisierung, haben Sie den Eindruck, dass wir da ein größeres Schritt jetzt vorangekommen sind in der Gesamtschau, digitalisierungstechnisch und was das Thema Interoperabilität betrifft?
Interoperabilität heißt ja, zwei Leute arbeiten zum Wohle der
oder zwei Systeme, genau.
Ne, zwei Systeme arbeiten zum Wohle beider Systeme aktiv zusammen. Und ich würde mich freuen, wenn dieser Werf, diese Eigenmotivation über die Pandemie, über diesen Druck, wenn die jetzt auch nachhaltig bestehen bleiben würde und bestehen bliebe, dass jetzt für die noch anstehenden Aufgaben dieser Drive genutzt wird, um jetzt die Dinge weiterzuführen. Es gibt ja dazu tatsächlich auch Arbeitsgruppen beim BfArM, die sich über die Standardisierung der Laborkodierung Gedanken macht. Es gibt über diese MIO bei der KBV Arbeitsgruppen, die sich über die Standardisierung der Labordaten Gedanken macht, die ist auch verbands- und fachübergreifend. Da ist eine Menge an Arbeit, die tatsächlich aktuell schon auf dem Weg ist.
Herr Dr. Müller, ich denke, wir könnten vielleicht noch mal auf die wirtschaftliche Situation in den Laboren generell schauen. Zu Beginn der Pandemie war ja die Inanspruchnahme regulärer Laborleistungen vielerorts eingebrochen. Es wurde ja teilweise erstmal gesagt, dass viele Labore auch Sorgen hatten, diese Situation zu überleben. Dann hat das, Sie haben es ja heute auch in Ihrer Statistik erwähnt, in der Pressekonferenz, über 50 Millionen PCR-Tests sind ja gemacht worden von Ihren Labors, die da in der Erhebung mit drin sind. Das RKI spricht von insgesamt 58 Millionen SARS-CoV-2-Tests, die erfasst worden sind. Wenn wir jetzt mal konservativ mit 46 Euro je Test Laborumsatz rechnen, macht das so um die 2,7 Milliarden Euro Umsatz für die Labore seit Beginn der Pandemie im März aus. Nach dem letzten Gesundheitsausgabenbericht von Destatis lagen 2019 die Gesamtausgaben für Laborleistungen bei 11,2 Milliarden Euro. Da kann man ja dann wohl sagen, dass die Labore einen erklecklichen Anteil kompensiert haben, oder? Dazu passt ja dann auch, wenn ich das noch gerade zu Ende führen darf, dass jüngst erst eine der größten Laborketten, ja Synlab bekanntlich, an die Börse gegangen ist. So in der Gesamtbetrachtung, Herr Müller, sind die Labore nicht eigentlich doch ganz glimpflich durch die Krise gekommen?
Ich meine, das ist eine ganz berechtigte Frage und Sie haben in dieser Frage eine ganze Reihe von Facetten zusammengebündelt und ich glaube, dass es auch ganz gut tut, mal so ein paar Bündel wieder voneinander zu trennen, weil nicht alles hängt auch inhaltlich zusammen. Also ob jetzt ein Unternehmen sagt, wir machen den Börsengang, hat sicherlich nicht was mit der Covid-19-Situation allein zu tun. Und das Unternehmen, was Sie ansprechen, ist auch im Bereich der ärztlichen Laboratoriumsdiagnostik unterwegs und hat auch noch ganz andere Geschäftsfelder, über deren Erfolg ich tatsächlich nichts weiß und die tatsächlich auch mit einer Rolle spielen, wie das Unternehmen sich dann jetzt in dieser Frage tatsächlich aufstellt und weiterentwickeln möchte. Mhm. Der andere Teil, Sie sprechen zu Recht an, dass die Gesellschaft innerhalb der Pandemie bereit ist, hohe Summen zu investieren, um die Frage der Pandemieeinschätzung zur Gewinnung von Maßnahmen zur Pandemieeindämmung richtig zu beantworten. Ne, wenn Sie vergleichen, der mittlere Wert 46 Euro, da weiß ich jetzt nicht, wie Sie darauf kommen, ist aber auch egal, wenn wir uns überlegen, dass ein Antigen-Schnelltest bei all seinen Limitationen zurzeit mit 15 Euro und 9 Euro, also 24 Euro vergütet wird und davon 1 Million vielleicht am Tag gemacht wird, sind das auch so 24 Millionen am Tag. In einer Woche sind das 100 Millionen, in 10 Wochen ist das auch 1 Milliarde. Und in 20 Wochen, nicht mal ein halbes Jahr, ist es derselbe Betrag, den wir für die gesamte fachärztliche Diagnostik im Bereich der Covid-19-Pandemie, wenn wir PCR nehmen, wenn die Rechnung stimmt, aufgewendet haben. Also offensichtlich ist Gesellschaft bereit, für die Abwehr der Bedrohungslage viel Geld auszugeben. Das ist der Gesamtaufwandsteil. ich will mich gar nicht um die Frage drücken. Jetzt aus der Laborseite kann ich Ihnen sagen, wir haben hier 30 Mitarbeiter eingestellt, um diese Pandemie zu bewältigen. Die sind auch noch nach wie vor da, weil wir nicht so genau wissen, wie sich denn die Situation weiterentwickeln wird im Sommer, im Herbst, wenn es zum Thema Prävention in Schulen und Kitas kommt und die nächste Influenza-Welle. Das sind Personalkosten, die jetzt tatsächlich auflaufen. Wir haben und die Laboratorien haben um 2,4 Millionen Covid-19-PCRs in der Woche erarbeiten zu können, erhebliche Ressourcen investiert in Infrastruktur, Prozess und auch Geräte, die auch zu Buche schlagen und nicht unerheblich sind. Und ein großer Teil von Kosten, von denen ich vorhin schon Digitalisierung angesprochen habe und Logistik ist dazu noch zu nennen und ein Teil mehr auf den Weg gebracht worden, die gar nicht erstattet worden sind. Unterm Strich wird das für die Laboratorien wie für viele andere übrigens auch, die in diesem Gesundheitswesen arbeiten, auch eine sachgerechte Vergütung gewesen sein, sodass sie auch dabei Erträge erwirtschaftet haben können, hoffe ich zumindest mal. Ich gehe mal davon aus. Und was so ein bisschen, und deswegen fand ich das sehr gut, dass Sie das angesprochen haben, vergessen worden ist, dass auch heute, also per 18. Mai 2021, noch immer nicht derselbe Umfang an ärztlicher Laboratoriumsdiagnostik veranlasst wird, wie das 2019 der Fall war. Also es ist nach wie vor so, dass nicht alle Menschen mit akuten Erkrankungen zum Arzt gehen und Labordiagnostik bekommen. Und es ist auch noch lange nicht so, dass alle Menschen mit chronischen Erkrankungen ihre regelmäßigen Kontrollen beim Hausarzt, was Labor angeht, tatsächlich abfragen und bekommen. Das heißt, das Auftragsvolumen, wenn man jetzt von der Menge her geht, ist nach wie vor noch unter dem, was wir normalerweise im Sinne von Morbidität, Krankheitslast, Versichertenentwicklung erwarten würden. Da gab es letztes Jahr den tatsächlichen Schock, von dem Sie zu Recht gesprochen haben, der was auch, denke ich, mit der großen Angst der Bevölkerung zu tun hatte. Ich gehe in die Arztpraxis und dann bin ich der Infektion ausgesetzt. Und das hat sich dann ein Stück weit wieder erholt und ist tatsächlich noch nie wieder auf dem Niveau angekommen, wo wir das erwartet hätten. Und das ist etwas, was die wirtschaftliche Situation sozusagen auch nochmal beeinflusst. Ich vermeide bewusst diese Worte erhöhen und mindern, weil ich finde, im Bereich von Medizin geht es darum, was ist indiziert, was ist notwendig, was ist die Inanspruchnahme und der Bedarf. Und wenn man das alles zusammennimmt, sind wir von der Menge her ein Stück weit im Bereich von 2019 sozusagen. Und klar, wir haben jetzt ja erlebt, dass der Gesetzgeber im Bereich der Testverordnung die Vergütung für die PCR im Bereich der Public Health Testungen um 20% abgesenkt hat. Das wird vermutlich auch im Bereich des EBM wird es auch nochmal eine Absenkung geben, sodass dann die Situation sich wieder ad hoc anders darstellt, als wir es gerade besprochen haben.
Vielleicht nochmal so auch aus Ihrem persönlichen Erleben. Sie sind ja nun Geschäftsführer vom MVZ. Das heißt, Sie stehen jetzt nicht von morgens 8 Uhr bis abends 20 Uhr selbst an der Maschine. Aber gibt es vielleicht so den ein oder anderen Laborauftrag, den Sie seit März 2020 so richtig vermissen, der so richtig eingebrochen ist? Zum Beispiel?
Das ist eine wichtige Frage. Ich habe das die ersten 6 Monate haben wir das fast wöchentlich verfolgt. Und ich habe jetzt, das muss ich zu meiner Schande gestehen, dafür heute nicht nachguckt. Ja, es gibt einzelne Bereiche, die sind anders geworden. Ich kann Ihnen jetzt keinen einzelnen Parameter nennen, aber wir wollen das nochmal auswerten, auch übrigens im Sinne von Versorgungsforschung, weil das ja, wir haben das, glaube ich, im Herbst und Winter gehört von den Notaufnahmen, dass die Herzinfarkte, die aufgenommen werden in den stationären Alltag, dass die schwerer sind als vorher, dass auch Schlaganfälle später kommen, dass Tumorerkrankungen.
Weniger Troponinbestimmungen und sowas.
Weniger Troponinbestimmungen und dergleichen. Das sehen wir auch im Bereich von manchen Erkrankungen. Da wird dann sich nochmal später darüber zu unterhalten sein, wie denn insgesamt die Versorgungssituation und der Bedarf sich entwickelt. Und ja, es ist tatsächlich so, dass wir einige Dinge, von denen ich denke, also das sehe ich eher bei chronischen Erkrankungen.
Okay, also dann sage ich mal, Herr Müller, Sie haben sich gerade eingeladen für die nächste Episode in einigen Monaten. Dann reden wir nochmal über die Versorgungsforschung. Schauen wir vielleicht zum Ende hin noch auf 2 andere Aspekte, die am Ende ja auch die Labore umtreiben. Vielleicht eines, wir hatten jetzt jüngst einen ganz besonderen deutschen Ärztetag. Das war ein virtueller Ärztetag, der war ein wenig abgespeckt, der ging 2 Tage. Es war doch ein breites Portfolio an Themen, was da besprochen wurde. Wichtigstes Thema war natürlich der ärztlich assistierte Suizid. Aber es wurde auch ein neues Curriculum beschlossen in der Musterweiterbildungsordnung. Und zwar der Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie, jetzt mal völlig ungegendert. Ich glaube, auch Ärztinnen dürfen diesen Facharzt künftig absolvieren. Wenn der jetzt von den Landesärztekammern umgesetzt wird, Rheinland-Pfalz war da ziemlich schnell, die haben ihn schon in der Weiterbildungsordnung drin, dann wird es in Zukunft so in 6 Jahren vielleicht mit etwas Glück, vielleicht auch schon ein bisschen früher, auf einmal auf der infektiologischen Seite für Sie neue Kollegen am Krankenbett geben, nämlich Internisten, die infektiologisch unterwegs sind. Freut Sie das, dass Sie da jetzt internistische Gesellschaft bekommen? Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Also ich bin ja einer der federführenden Leitungen in der Arbeitsgruppe 3 Teststrategie im ärztlichen Pandemierat. Und diese Arbeitsgruppe 3 Teststrategie im ärztlichen Pandemierat ist nachgerade gekennzeichnet von Interdisziplinarität. Dort gibt es mit der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, der Deutschen Internistischen Gesellschaft, der Deutschen Infektiologischen Gesellschaft und den Mikrobiologen, Laborärzten und hygienischen Fachärzten gibt es gerade eine breite Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dieser Frageteststrategie befassen. Für uns sind Infektiologen seit Jahren denn schon sehr begehrte und gern gesehene Gesprächspartner. Medizin ist ja prinzipiell interdisziplinär und es gibt ja auch schon lange Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Allgemeinmedizin, der inneren Medizin und ich glaube, es gibt die Zusatzbehandlung Infektiologie, genau, die sich den Infektionserkrankungen mit spezieller Erfahrung und Kenntnissen widmen. Wenn die Internisten für sich sagen, ja, wir brauchen dazu eine eigene Facharztbezeichnung, ist das für mich auch völlig okay. Ich finde, es ist immer wichtig, darauf zu achten, dass man eine gute Balance hat zwischen Spezialisierung und ausreichend Generalistenblick. Das gab es auch im Bereich der Laboratoriumsmedizin. Da gab es auch schon mal Bestrebungen zu sagen, es gibt den Facharzt für hämatologische Diagnostik, den Facharzt für infektionsserologische Diagnostik. Das haben wir zu Recht fallen gelassen, haben gesagt, die Labormedizin ist zwar breit, sodass wir aber auch die generalistische facharztliche Ausbildung beibehalten und innerhalb des Werdeganges des Facharztes dann Spezifizierung, Spezialisierung anstreben. Also ich bin da ganz offen, freue mich, wenn es fachkompetente Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich spezifisch mit Infektionserkrankungen dann auch auf einer Weiterbildungsfrage und auf einer Weiterbildungsebene dann befassen. Das wird die Kompetenz für die Bevölkerung im Hinblick auf Infektiologie nochmal verbessern und in der Zusammenarbeit zwischen am Krankenbett stehenden Kolleginnen und Kollegen und im Labor tätigen Kolleginnen und Kollegen wird es die Medizin wahrscheinlich nochmal verbessern helfen.
Okay.
Also deswegen bin ich da sehr offen und bin auch sehr gespannt, wie dann die fachärztliche Weiterbildung, die Ausgestaltung der Weiterbildung, die Inhalte sein wird. Und ich sehe zum Beispiel es durchaus für notwendig und förderlich an, wenn ein Teil der fachärztlichen Weiterbildung für Infektiologen in einem fachärztlichen Labor geleitet von Mikrobiologen oder Laborärzten stattfindet. Denn sonst wird man kaum, sag mal, die spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben können, die man braucht, um Diagnostik verantwortlich machen zu können. Das hat die Pandemie übrigens auch ganz gut gezeigt.
Ich habe die zwei Seiten nicht ganz im Kopf. Es gibt ja im Ärztetagsbeschluss gibt es ja die zwei Seiten mit dem Kopfteil etc. Mhm. und dann unten den Kompetenzen. Wir sind ja so ein bisschen weg von den Stunden.
Genau.
Ich glaube aber, es steht dort sehr wohl drin, das Diagnostische, also auch die Laboratoriumsarbeit. Mhm. Eine Sache will ich da aber nochmal nachfragen. Also ich höre schon heraus, Sie finden das eigentlich gar nicht so doof, dass wir jetzt hier die infektiologische Kompetenz in der Medizin verbessern. Das ist das, was Sie positiv sehen. Nehmen wir mal jetzt einfach nur hypothetisch für Spaß. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt gerade mein M3 in der Tasche und hat jetzt so durch die Pandemie und weil ich den Michael Müller immer mal im Podcast gehört habe, habe ich mir gedacht, ach, eigentlich ist das ein spannendes Feld, Laboratoriumsmedizin, Infektiologie, Mikrobiologie, das will ich machen. Und jetzt kommt auf einmal so ein neuer Facharzt daher im Curriculum und der bietet mir an, beides zu vereinen, nämlich, dass ich auch am Krankenbett stehen darf. Und ich entscheide mich jetzt eher dann doch für diesen internistischen Werdegang. Könnte nicht auch die Gefahr darin bestehen, dass wir am Ende vielleicht auch eher einen Mangel auf der Seite der Laboratoriumsmediziner bekommen könnten?
Also diese Entscheidung wird ja also schon immer dem ärztlichen Kollegen, der ärztlichen Kollegin abverlangt, die Antwort zu geben auf die Frage, möchte ich näher ans Krankenbett oder möchte ich mittelbar ans Krankenbett zum Beispiel über das Thema Radiologie, über das Thema Pathologie, über das Thema Nuklearmedizin oder Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und so weiter. Die Verbindung zwischen beidem ist wichtig. Es braucht die Kompetenz in den verschiedenen Feldern und wir selber haben hier zumindest keine Nachwuchsprobleme. Das hat auch damit zu tun, dass wir einfach sehr dafür auch werben, die Fachgebiete als ärztlich gesamtverantwortlich, also auch mit ärztlicher Verantwortung, ärztlichem Know-how versehen, auch zu verstehen und auch zu leben. Und dass wir die Medizin aus und mit Labor auch als ärztlich getrieben ansehen. Also es braucht schon ärztliches Know-how auch im Labor, um sowas wie eine Covid-19-PCR vernünftig aufzubauen, zu interpretieren, die Befunde mit den Menschen, die zu diesen Befunden gehören, zu verbinden und auch richtig beraten zu können. Sie merken das ja vielleicht, ich bin da kein Freund davon, dass man das alles in Testzentren ausgelagert hat, wo dann irgendjemand zu irgendjemandem geht, der irgendwas von irgendwas versteht. Sondern ich finde das schon besonders wichtig, dass man auch die Möglichkeit hat und die Chance hat, bei besonderen Fällen von Arzt zu Arzt kompetent zu sprechen. Und deswegen glaube ich, wird es für alle Bedürfnisse in der ärztlichen Tätigkeit auch entsprechende Fachgebiete geben. Und der Facharzt für Infektiologie wird sich ja dann auch zu bewähren haben, in der Frage, wo ist er verortet in der universitären Medizin, wo ist er verortet in der stationären Medizin und wo wird er dann auch verortet sein können in der ambulanten Medizin. Dort gibt es ja auch jetzt schon infektiologisch tätige Kolleginnen und Kollegen, die Praxen haben, wo Infektionserkrankungen mit Schwerpunkt betreut und behandelt werden. Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass es gut klappt.
Dann kommen wir vielleicht jetzt, Herr Dr. Müller, noch einmal zum Thema Mammon. Stichwort neu.
Nochmal der Mammon.
Ich bin für den Mammon zuständig.
Der Schnöde.
Stichwort neue GOE, das können Sie sich ja schon denken. Auch vom Ärztetag her, beziehungsweise eigentlich ja vorher schon. Ja. Die Ärzte haben sich ja innerärztlich auf eine neue GOE geeinigt. Auch die ganzen Leistungen, 5500 Positionen, sind auch schon mit dem PKV-Verband konsentiert. Die Ärzte haben jetzt auch sich über die Preise dafür geeinigt, aber nur innerärztlich. Jetzt wird damit darüber mit der PKV und mit der Beihilfe gesprochen. Allerdings haben die ja jetzt nicht die Möglichkeit, daraus dann auch tatsächlich eine neue GOE zu stricken. Wir haben jetzt demnächst eine Wahl, deswegen wird da jetzt keine neue GOE mehr vor der Wahl rauskommen. Das hat ja der Minister Spahn auch ganz klar gesagt. Wie sind denn Ihre Gedanken zu dieser Reform, zu dieser Novelle? Sie müssen ja wahrscheinlich beim Allgemeinlabor oder auch beim Großteil des Speziallabors ganz schön federn lassen, wenn das dann umgesetzt wird als Labormediziner. Wo stehen Sie da, an welcher Ecke, wenn es um die Möglichkeit einer neuen GOE geht?
Also die eine Intuition, die ich gerade hatte, dass die GOE-Reform langsam Abitur hat, denn sie ist ja seit 2005, 2006 auf dem Weg und das sind schon fast so viele Jahre, dass man damit Abitur machen könnte.
Das passt wie bei der elektronischen Gesundheitskarte, ne? Oder EPA.
Genau, sie bekommt dann die sogenannte Reifeprüfung. Das mal als kleiner Scherz am Rande. Also für mich hat die GOE-Reform schon eine Bedeutung, weil wir haben ja mehrere Aspekte. Das eine ist die Struktur, in der eine neue Gebührenordnung für Ärzte stattfindet. Ein freier Beruf, der auch einen Anspruch auf eine eigene Gebührenordnung hat. Das zweite ist die Abbildung der Medizin auf dem Stand des 21. Jahrhunderts, also Innovation mit Berücksichtigung. Es gibt auch im Bereich der Laboratoriumsdiagnostik viele Leistungen, die heute seit einigen Jahren gang und gäbe sind, für die es in der Gebührenordnung für Ärzte Stand 96 keine Entsprechung gibt. Und dann gibt es sowohl für bestehende, für nicht mehr durchgeführte Leistungen, als auch für neue Leistungen auch den Anspruch auf eine sachgerechte Honorierung. Und aus dem Gesamtbild entsteht ja dann auch der Entwurf der arzteigenen GOE. Und dort wird es Bereiche geben, Sie haben das vorhin Federlassen genannt, wo eine neue Honorierung im Sinne auch der Hebung von Rationalisierungsreserven sinnvoll und richtig ist. Es gibt sicherlich auch Parameter. Ich denke jetzt zum Beispiel an Innovationen wie MALDI-TOF, ich denke an NGS, ich denke an besondere immunologische Parameter, die auch für die Gebührenordnung für Ärzte neu sind, deren Honorierung entsprechend des Aufwandes heute angemessen sein soll. Und es gibt auch Leistungen, die stehen da schon so lange drin, die tatsächlich niemand mehr braucht. Deren Honoraranteile werden schlichtweg eingespart, weil sie dann nicht mehr gebraucht werden. Und einige werden für nicht abrechenbar mehr erklärt. Das ist ja ein Teil der Gebührenordnung für Ärzte, dass das Leistungsverzeichnis abschließend ist und dass analog nur noch dann abgerechnet werden darauf in der neuen Gebührenordnung für Ärzte, wenn eine Leistung zum Stand der Inkraftsetzung noch nicht bekannt war, sodass für alle anderen Leistungen dann so ein Aufnahmeverfahren in der Gebührenkommission entsteht. Und aus dieser Mehrfachbetrachtung Struktur der Gebührenordnung, Leistungsverzeichnis und dann letztendlich auch die Abgrenzung innerhalb der Ärzteschaft, wer darf was machen und abrechnen und dann die Bepreisung. Daraus wird dann die gesamte arzteigene GOE und ich bin schon sehr zuversichtlich, dass auch der Bereich der Laboratoriumsmedizin hier eine vernünftige, eine sachgerechte und auch im Ergebnis eine angemessene Honorierung bekommt. Dafür würden wir uns auf jeden Fall immer auch einsetzen.
Was glauben Sie denn in der nächsten Legislaturperiode? Schafft die GOE-Novelle auch noch den Studienabschluss?
Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass dann jetzt, sagen wir mal, die arzteigene GOE, die ist ja dann auf dem Stand der Jetztzeit, die ist ja dann in der Gegenwart angekommen, dass man klug und beraten ist, das als Referenzgebührenordnung dann auch in Kraft zu setzen. Und deswegen hoffe ich mal darauf, dass die nächste Regierungskoalition unabhängig von der Farbgebung, dass sich dann auch zu eigen macht, der Ärzteschaft dann die aktualisierte Gebührenordnung dann auch zur Verfügung zu stellen.
Dann wird jetzt nur noch die Frage sein, die können wir dann vielleicht irgendwann ab Oktober beantworten, welche Farbe die neue Gebührenordnung für Ärzte kriegt. Rot, Gelb, Pink, Grün, vielleicht auch mit ein bisschen Schwarz drin. Wir werden sehen. Herr Müller, vielleicht so zum Rauswerfen, so eine Art Take-Home-Message noch auch für Ihre Nicht-Laboratoriums-Kolleginnen und Kollegen. So als, ja, Lessons learned für Sie auch ganz persönlich aus der Pandemie. Wir wissen alle, wir werden Lehren ziehen aus dieser Pandemie. Und wir werden uns sicherlich auch mit Blick auf die Gesundheitsversorgung die Frage stellen müssen, was lernen wir aus diesen bislang jetzt 15 Monaten? Was sollten wir besser machen? Wo müssen wir wirklich mal Hand anlegen? Mit Blick auf die Laboratoriumsmedizin, Sie haben es hier und da schon durchgeklungen. Was würden Sie den Parteien und auch den Wählerinnen und Wählern für die Bundestagswahl mitgeben mit Blick auf die Laboratoriumsmedizin in den nächsten 4 Jahren? Wo sollte man da als politischer Entscheider vielleicht genau hinschauen und das Thema Relevanz beleuchten?
Also ein Teil im Bereich der Pandemie und Lessons learned, den ich sehr wichtig finde, der betrifft das Thema, auch in der Pandemie gilt, dass eine solche Erkrankung in allererster Linie ärztlich verantwortet, diagnostiziert und behandelt wird, sodass ich mir wünschen würde, dass in einer neuerlichen Pandemie nicht dieser Stress entsteht, jetzt die Türen zu öffnen für alle nicht ärztlichen Strukturen, jetzt auch noch Diagnostik zu machen, Stichwort Testzentren und alles, was dort passiert. Das ist meines Erachtens nicht notwendig gewesen und ist künftig vermeidbar. Der zweite Teil, den ich finde, Medizin aus dem Labor heraus ist prinzipiell ärztlich. Es ist keine industrielle Arbeit, sondern es ist eine ärztlich verantwortete, ärztlich begleitete Arbeit. Und das haben wir in der Pandemie auch gesehen, dass diese Verbindung zwischen den Ärzten und Ärzten in den verschiedenen Bereichen, ob ÖGD, in den politischen Gremien oder auch in stationären ambulanten Einrichtungen, dass es sehr hilfreich war. Und der letzte und aus meiner Sicht sogar wichtigste Teil ist jetzt, sich auf die Stärken besinnen. Es ist, finde ich, schon eine ganz enorme Leistung, wie schnell wir das in Deutschland geschafft haben, jetzt auch aus der Perspektive Labor, solche enormen Kapazitäten an Diagnostik zur Verfügung zu stellen, immer qualitätsgesichert, immer rasch zur Verfügung gestellt, selbst unter höchstem Druck, vielleicht mit der einigen Verzögerung, wie schnell wir auch in der Lage waren, auf das Thema der Varianten of Concern zu reagieren, wie selbstverständlich das heute ist. Wir haben das zu Anfang des Gesprächs gehabt, dass wir uns über Varianten unterschiedlicher Bezeichnung unterhalten können und sich auf die Stärke zu besinnen, auch auf solche besonderen Herausforderungen rasch, sehr dynamisch, mit extrem guter Zusammenarbeit reagieren zu können, sich darauf zu besinnen, das finde ich wichtig, weil es ein positiver Aspekt ist, wie insgesamt sozusagen die meine Ansicht so ist, dass wir viel mehr Dinge richtig und positiv gemacht haben, als dass Dinge irgendwie komplett falsch gewesen seien oder so gar nicht gegangen wären. Klar, es gibt vieles zu verbessern, aber vom Grundsatz her, finde ich, sollte man die Stärken nach vorne stellen, das, was man jetzt im Pandemieplan, es gibt ja viele Dokumente, die toll sind, was man verbessern kann, sollte man rasch zusammentragen und aufschreiben und dann daraus für die Zukunft lernen.
Mensch, mal ein nicht negativer Blick auf die Pandemie, das ist doch gar nicht so schlecht zum Abschluss. Herr Dr. Müller, vielen Dank für diese Stunde, die Sie sich genommen haben für uns. Das war eine große Tour d'horizon durch die Labormedizin in der Pandemie und nach der Pandemie und auch so ein bisschen einen Blick darüber hinaus. Vielen Dank für dieses Gespräch und Sie haben sich ja schon, haben wir eben festgestellt, für den nächsten Podcast eingeladen. Insofern hoffen wir auf ein baldiges Wiederhören.
Hoffen wir. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne, Herr Nüssler, sehr gerne, Herr Gerloff. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war so wie zu Hause sitzen, was uns dreien nur gefehlt hat, war vielleicht ein Glas, was wir dazu trinken können und die persönliche Begegnung, sodass wir unsere Gesichter hätten sehen können. Dann wäre es noch launiger gewesen und es hat mir auch so sehr gut gefallen. Vielen Dank.
Gut, dass Sie nicht verraten haben, Herr Müller, was in dem Glas drin ist, aber das holen wir nach.
Kriegen wir noch hin.
Das obliegt wie immer der Spekulation.
Bleiben Sie gesund, Herr Müller.